sind viele Monate der Vorbereitung vorüber. Es war so viel Arbeit. Es wurden so viele Pläne geschrieben, so viele Tabellen gepflegt. Vieles, vieles mehr wurde besprochen. Und jetzt ist es endlich soweit. Der große Tag ist gekommen. Und der Pastor steht vorne und fragt: Willst du die neben dir stehende Frau als deine Ehefrau annehmen? Sie lieben und ihr treu sein, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja. Der Hochzeitstag ist ein bisschen ähnlich wie den Tag, den wir heute feiern. Ein Tag der ältesten Einsetzung in einer Gemeindegründung. In einer Gemeindegründung, wo viele Mitglieder ausgesandt wurden in eine eigenständige Gemeinde mit eigenständigen Hirten. Eine Gemeinde, die aus einer anderen Gemeinde gegründet wurde. Heute nicht mehr ganz so üblich, aber sehr zu empfehlen. Und deshalb nennt man sie auch manchmal Tochtergemeinden. So schön und feierlich dieser Hochzeitstag, zurück zum Bild, auch ist, so spannend ist die Frage aller Zuschauer, die nicht sich das Ja-Wort geben, stellen sich die Frage: Wie wird es morgen weitergehen mit diesem lächelnden Pärchen? Wie wird der Alltag aussehen? Wie wird das praktisch sein, wenn es darauf ankommt zu sagen: Ich liebe dich, bis dass der Tod uns scheidet? In der kommenden Woche, wie Marco schon sagte, wird die Mitgliedschaft der Ecksteingemeinde beginnen. Und wir schauen uns heute an, was Gottes Wort euch als zukünftige Mitglieder der Ecksteingemeinde in Bezug auf eure Hirtenältesten zu sagen hat, die heute eingesetzt werden. Ihr habt also jetzt noch eine Woche Zeit, eure Mitgliedschaft zu überdenken. Ich möchte euch zwei Reaktionen von euch als Gemeinde aufzeigen in Bezug auf eure Pastoren. Und wir sehen, dass diese beiden Reaktionen von euch auf drei Bereiche aufbaut, die die Arbeit der Hirten beschreibt. Eine Gemeindegründung von Paulus, wie wir gerade in den einleitenden Worten schon gehört haben, war auch die Gemeinde in Thessalonich. Eine junge Gemeindegründung. Wir lesen von dieser Gemeindegründung in Apostelgeschichte 17. Ähnlich wie die Ecksteingemeinde, nur waren das nicht Gläubige, die ausgesandt wurden, sondern Leute, die zum Glauben kommen auf der zweiten Missionsreise. In Apostelgeschichte 17 heißt es in den ersten Versen über die Gemeinde in Thessalonich oder die Gläubigen dort: Sie reisten aber, das ist Paulus und seine Mitarbeiter, durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Paulus evangelisiert drei Sabbate. Ein knapper Monat ist er da in Thessalonich. Viele kommen zum Glauben von unterschiedlichen Schichten, aber es gibt große Opposition. Diese Juden, die sich weigern zu glauben. Und sie, heißt es in Vers 6, schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Und Jason hat sie aufgenommen. Und natürlich appellieren sie dann an die Verordnung des Kaisers Und die Gemeinde in Thessaloniki, so jung wie sie ist, einige Wochen alt, hat große Opposition. Von Anfang an. Aber sie vertrauen Gottes Wort. Wie wir gerade schon aus 1. Thessalonicher 2 gehört haben, sie nehmen das Wort auf als Gottes Wort. Trotz all der Anfeindungen. Und nun werden sie als junge Gemeinde sich treffen, Woche für Woche. Sie werden gemeinsam das Wort studieren, von den Leuten, die ihnen vorstehen, belehrt werden. Und in dieser Gemeinde gibt es auch Herausforderungen. Überall, wo Menschen zusammenkommen, braucht es Ordnung. Und so nur ungefähr 1-2 Jahre später schreibt Paulus diesen Brief an die Thessalonicher und erinnert sie an viele, viele Bereiche. In 1. Thessalonicher 5 erinnert er sie daran, dass der Tag des Herrn kommt, dass Jesus wiederkommt, und dann geht er über und spricht über Beziehungen in der Gemeinde. Und das ist unser Thema heute Morgen. Die Beziehung in der Gemeinde. Wenn wir in 1. Thessalonicher 5 den Text aufschlagen, der Predigt heute, möchte ich lesen aus der Heiligen Schrift ab Vers 8, der Zusammenhangs wegen, und dann schauen wir uns die Verse 12 und 13 genauer an. In 1. Thessalonicher 5 spricht er vom Tag des Herrn und dass wir wachen sollen. Und jetzt beschreibt er die ersten Beziehungen in Vers 8. 1. Thessalonicher 5, Verse 8, wir lesen bis 18. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Paulus schließt diesen Brief an die Thessalonicher mit ganz kurzen, knackigen Erinnerungen an eine ganz, ganz junge Gemeinde. Die Erinnerung, die den meisten Platz einnimmt, betrifft ihre Beziehung mit ihren Vorstehern, mit ihren Leitern, mit ihren Ältesten. Und wir sehen als erstes, dass Paulus sie bittet. Es heißt in Vers 12, wir bitten euch aber. Paulus hat selten etwas zu bitten. Wir haben gerade schon im Vorprogramm 1. Thessalonicher 2 gelesen. Und es ist herausragend, wie innig und liebevoll die Beziehung von Paulus zu den Thessalonichern war. Dass er bitten ist eigentlich verwendet in anderen Stellen der Schrift wie für Aspekte von Almosen bitten. Bitten, länger zu bleiben oder auch bitten zu gehen. Jesus benutzt dieses Wort in seinem Gebet zum Heiligen Vater in Johannes 17 dreimal. Bitte, bitte, ich bitte euch, dass ihr diejenigen anerkennt, die unter euch arbeiten. Diese Bitte heißt nicht, dass Paulus jetzt etwas nennt, was optional wäre, sondern es ist so ein heikles Thema, dass Paulus, so ähnlich wie ich manchmal eine E-Mail 5-mal lese, wenn es um heikle Dinge geht, und überlege, was wird mein Empfänger in diese Zeilen reinlesen, was ich nicht meine. Und weil es so heikel ist, benutzt auch Paulus hier die liebevollste Form, die er nehmen könnte. Es zeigt aber der Text im Gesamten, mit wie viel Nachdruck diese Aufforderung verbunden ist. Bitte erkennt diejenigen an, die unter euch arbeiten. Wie können wir jemanden anerkennen? Wie können wir jemanden schätzen? Wir können ihn nur dann schätzen, wenn wir ihn kennen. Schätzen kommt erst dann, wenn du ein Bewusstsein über deinen Schatz hast. Wenn wir über Menschen nachdenken, wenn du über dich nachdenkst, dann ist dir bewusst, dass nicht jeder Mensch von allen Menschen gleich viel geschätzt wird, oder? Welcher Mensch schätzt dich am meisten? Welcher Mensch hat die größte Anerkennung für dich? Es sind Menschen, die dich sehr gut kennen. Es sind deine engsten Freunde. Es ist dein Ehepartner. Es sind Menschen, die deinen Charakter kennen, die dein Leben kennen. Und so ist diese Aufforderung, diejenigen anzuerkennen, die unter euch arbeiten, verknüpft damit, dass ihr eure Hirten kennenlernt und sie dann wertschätzt in Respekt und wie Hebräer 13, 17 sagt, bis hin zum Gehorsam. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Puh, harte Nuss zu knacken. Ihr wisst ja, von welchen drei Leuten wir reden, oder? Ihr sollt sie anerkennen, ihr sollt sie kennenlernen und wertschätzen. Paulus bleibt da aber nicht stehen bei dieser einfachen Aussage, sondern er begründet jetzt. Er begründet, was es bedeutet. Du musst die Arbeit deiner Hirten kennen, damit du sie anerkennen kannst. Was soll ein Ältester tun? Nun, vorweggenommen, wir haben ja nicht viel Zeit. Was soll er nicht tun? Er soll nicht alles tun. Das ist ein häufiges Missverständnis. Unsere Hirten sind unsere Vorbilder in jedem Dienst. Und wenn er es nicht selbst gemacht hat, fange ich auch nicht an. Nun, Paulus schreibt im 2. Timotheus 2, dass dem nicht so ist. Er benutzt Bilder, um Timotheus deutlich zu machen, lieber Timotheus, du kannst und du darfst nicht alles tun. 2. Timotheus 2 von Versen 4 bis 6, mehrere Bilder, die Paulus benutzt, um das deutlich zu machen. Er sagt, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Wer Kriegsdienst tut, kann sich nicht mehr um andere Dinge kümmern, sondern er hat einen einzigen Fokus. Und diesen Fokus möchte ich euch jetzt aufzeigen, damit ihr wisst, in welchen Bereichen sollen unsere Hirten dienen, ihr sie dazu zur Rechenschaft zieht, dass sie in diesen Bereichen dienen und ihr sie dann kennenlernt. Sie sollen, der Text sagt, arbeiten. Es sind diejenigen, die arbeiten, es sind diejenigen, die vorstehen und es sind diejenigen, die zurechtweisen. Das ist eine gute Zusammenfassung für den Hirtendienst. Diejenigen, die arbeiten, die musst du kennen. Es sind Hirten, die bis zur Erschöpfung arbeiten. Das Wort, was hier Paulus wählt, bedeutet, sich bewusst der Arbeit hingeben, hart arbeiten, viel arbeiten, müde werden. Ein anderer Text, in dem wir dieses Wort finden, ist Simon, der zu Jesus spricht: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Lukas 5,5. Ein völliges Verausgaben in den Dienst. Viele von euch können das nicht einordnen, was diese drei machen. Und auch andere von euch natürlich. Aber die drei werden jetzt eingesetzt. Diese drei sind Männer, die müde sind und müde werden, weil sie sich der Arbeit im Reich Gottes hingeben. Nicht, weil sie bis Mitternacht feiern oder unnütz im Internet surfen. Müdigkeit kennzeichnet gottesfürchtige Männer. Und Paulus, er stellt das als allgemeine Wahrheit heraus. Er bezeichnet sich selbst an vielen Stellen als hingegeben, ringend bis zur völligen Erschöpfung. So ist das mit diesen Leuten. Natürlich sind es unterschiedliche Phasen im Leben von Ältesten. Aber allgemein, allumfassend sind sie dafür bekannt, hart und diszipliniert zu arbeiten. Das musst du wertschätzen. Und halte sie nicht davon ab, sondern schätze es wert. Es ist Gottes Wille für sie. Sei nicht sauer, wenn sie auf deiner Geburtstagsparty nicht erscheinen, weil Samstagabend was anderes zu tun war. Die Predigt am Sonntag kommt. Ihr als Gemeinde müsst die Arbeit eurer Hirten verstehen, nachvollziehen. Es wird nie vollkommen so sein, bis du es selbst lebst. Aber du lernst dazu, und je mehr du lernst, wie ihre Arbeit aussieht und ihr Dienst, umso mehr Anerkennung wirst du haben. Was für Arbeit ist das, die sie tun? Bis zum Erschöpfung. Es ist eine Arbeit auf dem Bau. Wer von euch arbeitet im Baugewerbe? Das sind die Leute, die am Feierabend richtig müde sind. Sie machen Gemeindebau. Das macht genauso müde. Sie tun das, was Christus geboten hat. Sie lehren allen, alles zu halten, was er befohlen hat. Sie rüsten die Mitglieder für das Werk des Dienstes aus. Epheser 4 oder Kolosser 1, 28. Wie Paulus es sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und hier beschreibt er wieder seine Art zu arbeiten. Dafür arbeite und ringe ich auch, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Arbeit bis zur Erschöpfung. Aber schaut in den Text hinein. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln offen. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Ein Wort kommt sehr häufig vor. Ich lese die zwei Verse nochmal und ihr werdet merken, welches ich meine. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Wen sollt ihr anerkennen? Wen sollt ihr kennenlernen? Diejenigen, die an euch arbeiten. Paulus betont das dreimal ganz konkret. Es sind die Hirten, die in eurer Mitte sind. Es sind diejenigen, die mittendrin sind, statt nur dabei. Und es ist sehr wichtig für dich zu wissen, es sind diese Ältesten deiner Gemeinde, denen du dich hingibst und die du kennenlernst. Nicht irgendwelche Ältesten in irgendwelchen anderen Gemeinden. Das ist natürlich hart zu sagen für mich jetzt hier. Ihr geht von uns weg und ihr habt neue Älteste. Es sind eure Ältesten. Wie sieht es praktisch aus, deinen Hirten zu kennen? Für dich als Mitglied. Diesen Hirten, der arbeitet. Was für Verantwortung hast du? Du musst sie an dir arbeiten lassen. Die Hauptarbeit der Hirten geschieht an den Schafen. Du kannst sie nicht kennenlernen und ihren Dienst sehen, wenn der Sonntag für dich nicht zur Priorität ist. Das ist der Tag, an dem die meiste Arbeit geschieht. Und dann folgen die Kleingruppen. Das heißt, für dich bedeutet es, wenn du die Hirten kennenlernen möchtest und ihre harte Arbeit sehen willst, dann musst du aufmerksam anwesend sein und aufmerksam zuhören. Es ist ihre Arbeit, dich in der Christusähnlichkeit voranzubringen. Es ist ihre Arbeit, dir zu helfen, Sünden abzulegen. Es ist ihre Arbeit, dich in gerechten und guten Wandel voranzubringen. Es geht in der Gemeinde nicht darum, irgendwelche anderen Aspekte zu kommentieren, sondern lass sie an dir arbeiten. Und dann erkennst du die Arbeit an. In den Gottesdiensten, in den Predigten, in den Kleingruppen und in einzelnen Gesprächen. Stell dir vor, ein Schaf, das bei der Fütterung nicht mitessen will und dann seinen Hirten anschwärzt. Ich verhungere. Oder ein Schaf, das am äußersten Rand der Herde versucht auszubrechen, von der Herde abzuhauen, und sich sagt, diesen langen Weg zu dieser angeblich tollen Weide in den Bergen, den gehe ich doch nicht mit. Und dann die Hirten beschuldigt, die saftigen Wiesen woanders zu suchen. Diese deine Hirten haben nun drei Namen. Sie und ihre Arbeit sind deine Priorität. Du sollst sie kennenlernen, die Hirten, die bis zur Erschöpfung arbeiten. Du sollst die Hirten kennenlernen, als zweites, die dich christusgemäß leiten und schützen. Paulus geht weiter und sagt, es sind diejenigen, die euch im Herrn vorstehen. Es sind nicht nur Arbeitende, sondern auch vorstehende Leiter. Und wieder betont er das euch. Sie stehen euch vor, nicht irgendwelchen anderen Leuten. Es gilt genauso für euch als zukünftige Älteste. Ihr kümmert euch um diese Schafe. Und nicht um viele, viele andere in erster Linie. Ihr Ecksteiner habt nun Hirten, die euch im Herrn vorstehen. Dieses Vorstehen ist ein Voranstehen. Im Hauptgedanken ein Leiten, ein sich kümmern um. Wir wissen aus anderen Verwendungen, dass ein Mann seinem Haushalt vorsteht. Wir sehen in Römer 12, Vers 8, dass dieses Vorstehen eine Geistesgabe ist, die der Heilige Geist gegeben hat. Wer ermahnt, der diene mit der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Diese drei Männer stehen euch mit Eifer vor. Ich glaube, das sagen zu können. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Leiterschaft der Ältesten. So wie ein Mann seinem Haus vorsteht oder das Gremium Vorstand den Verein führt. Zu diesem Vorstehen gehört, dass sie mutig vorangehen, dass sie euch bedacht nähren, dass sie euch furchtlos beschützen, dass sie euch innig kennen, dass sie euch dienend leiten. Worin stehen sie euch vor? In der Entscheidung, welche Turnschuhe du kaufen sollst? Nein, in geistlichen Dingen. Wo stehen sie vor? Der Text sagt, im Herrn. Sie stehen euch in geistlichen Aspekten vor. Viele Aspekte unseres Lebens haben aber mehr geistliche Inhalte und Bereiche, als wir manchmal meinen. Das sind die Dinge, in denen wir Rat suchen können, in denen ihr Rat suchen könnt bei euren Leitern, Vorstehern, Hirten. Sie sind dabei aber an eine wichtige Richtlinie gebunden, an das Wort Gottes. Es ist nicht nur, dass sie euch im Herrn vorstehen, das bedeutet in geistlichen Aspekten, sondern sie stehen euch im Herrn vor und sind an den Herrn gebunden. Ihr habt sicher davon gehört, dass das EBDC und Team AI 95 neue Thesen veröffentlicht hat für unsere Generation. These 77 lautet: Die Autorität des Gemeindemitarbeiters reicht nicht weiter als die Bibel. Die Aspekte, in denen du zu deinem Hirten gehst und sagst, was soll ich tun? Und er kann dir die Prinzipien der Schrift nicht aufzeigen, dann denke ich, sagen zu können, ist es deine freie Entscheidung zu tun. Und die Aspekte, in denen du die Prinzipien erkennst, lassen dir immer noch viel Freiraum für die Entscheidung. Achte deine Hirten für ihr Vorstehen. Achte sie für ihre Leiterschaft. Dieses Vorstehen ist der Aspekt in 2. Timotheus, in 1. Timotheus 5, den Paulus nimmt und sagt, die, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Es ist dieses Merkmal der Leiterschaft und der Lehre im Zusammenhang von 1. Timotheus 5, der eure Ältesten jetzt das Recht gibt und euch die Verpflichtung, sie auch finanziell freizustellen für diesen Dienst. Es beinhaltet das hier in 1. Thessalonicher deutlicher in 1. Timotheus 5. Wie sieht es praktisch aus, diesen Leiter als Hirten kennenzulernen, der dir vorsteht? Nun, deine Verantwortung ist, als Schaf dem Hirten, der vorsteht, zu folgen. Du musst folgen. Wenn jemand leitet, muss man folgen. Ein Schaf, was da versucht abzuhauen und sich denkt, naja, ich suche mir andere grüne Gräser, das ist in einer großen Gefahr. Denn Gott hat in seiner Weisheit der Gemeinde Älteste gegeben. Er hat in seiner Weisheit diesen besondere Geistesgaben gegeben, die sie haben, damit sie der ganzen Gemeinde dienen. Und so kann dieses Schäfchen sich in große Gefahr geben, wenn sie sagt, ich hole mir woanders mein Gras. Es gibt kräftige Gräser, es gibt Pflanzen, die sehr schick aussehen, aber zu größeren oder kleineren Magenverstimmungen führen. Und deshalb musst du deine Hirten kennen, verstehen, was sie arbeiten und ihre Leiterschaft annehmen und ihr folgen, ihrem Schutz, ihrer Nahrung. Das Dritte, was die Hirten beschreibt, ist, dass sie die Gemeinde ermahnen. Du musst die Hirten kennen, die dich in der Gemeinde ermahnen. Wie in allen anderen Worten auch, so auch hier nutzt Paulus das Wort und macht deutlich, dass es ein fortlaufendes Handeln dieser Vorsteher ist. Sie arbeiten fortlaufend, sie stehen fortlaufend vor und sie ermahnen fortlaufend. Wie sieht das aus? In Apostelgeschichte 20, 31 sehen wir, wie Paulus dieses Wort noch benutzt. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ermahnung ist in der Regel das, was in einem sehr persönlichen Kontext geschieht. Nicht ausschließlich, es geschieht auch durch die Predigt, aber im Besonderen ein Zurechtweisen, ein Überführen von Sünde, ein Anerkennen dieser Sünde, ein Bußetun und ein Verändern des Lebens. Das sollen eure Ältesten tun. Das sagen nicht wir, das denkt sich niemand aus, das ist die Aufgabe Gottes für sie an euch. Was heißt es also praktisch, die Hirten zu kennen, die ermahnen, sie anzuerkennen, die ermahnen? Wie kann ich einen Hirten anerkennen, dass er ermahnt? Nun, es geht nur, wenn du Ermahnung in deinem Leben zulässt. wenn du Ermahnung in deinem Leben annimmst. Ich bin ja noch sehr kurz in diesem Hirtendienst, erst knappe 5 Jahre, und doch vergesse ich eine Situation nicht mehr so schnell. Ich habe mich monatelang in einen jungen Mann hinein investiert, viele, viele Kaffees getrunken mit ihm, ihn viel kennengelernt. Er wollte wachsen, er wollte Jüngerschaft, er wollte vorankommen. Er wollte mehr Verantwortung. Und dann, nach ausreichend Zeit, Beobachtung und Festigung von den Eindrücken, die ich hatte, worin er denn wachsen könnte, kam dann der Tag, an dem ich ihm das gesagt habe. Wir sind hier zusammen, damit du wächst. Ich denke, du musst in diesem Bereich wachsen. Ist ja ab dem Tag, ab dem Moment, war unsere Beziehung mehr oder weniger zu Ende und die Mitgliedschaft hat nicht mehr lange gehalten. Es reicht nicht aus, nur nett Kaffee zu trinken in den Jüngerschaftsbeziehungen, die ihr, das weiß ich, so ermutigt. Es reicht nicht aus, an der Oberfläche hier und da einen kleinen Rat zu erbitten und anzunehmen und umzusetzen. Wenn du nicht bereit bist, den Moment, der kommen wird, an dem deine Leiter zu dir kommen und sagen, das, was da in deinem Leben vorhanden ist, nennt Gott Sünde. Es anzunehmen und umzukehren, es ist ihre Aufgabe. Und wenn sie das nicht tun, ist es eure Aufgabe, sie ihnen zu sagen, Leute, liebe Hirten, was ist mit der Ermahnung? Das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell über die Lippen bringen. Und so erkennst du den Dienst der Ermahnung an, indem du die Ermahnung annimmst. Wisst ihr, wir haben Situationen in unserem Leben, der eine mehr, der andere weniger, in denen wir in so ein ganz sauberes Gebäude kommen, man nennt das Krankenhaus, und dann uns jemandem übergeben, Zeug einatmen und dann ganz lange schlafen. Unser Vertrauen in die Arbeit von Ärzten ist riesig. Wir vertrauen darauf, dass irgendwann irgendjemand in diesem Zimmer den Hahn wieder zudreht, dass wir wieder aufwachen. Euer Vertrauen, euer Kennen, eure Anerkennung Ärzten gegenüber ist groß. Euren Hirten gegenüber muss sie größer sein. Du musst mit Vertrauen und Liebe sagen können, ich gehe jetzt schlafen und du operier. Naja, Seelsorge geschieht allerdings leider nicht im Schlaf. Da müsst ihr hell wach sein. Aber das Tolle dabei ist, denn ich weiß, die ganze Predigt hindurch hast du auch den Gedanken, tja, aber die drei, die sind ja schon noch nicht vollkommen. Das, was du da sagst, ist ja schon ein ganz schöner Anspruch. Aber ihr Lieben, schaut in den Text, der Anspruch kommt nicht von mir, er kommt vom Herrn. Er kommt von Gott. Und wieso gibt er diesen Anspruch? Weil das Beste, um zurück zum Krankenhaus zu kommen, dabei ist, dass der wirkliche Oberarzt die ganze Zeit Bereitschaft hat und sofort zur Stelle ist, wenn etwas schief gehen würde. Du bist nicht diesen drei Hirten, die immer noch mit Sünde kämpfen, die immer noch fallen, die immer noch Fehler machen, ausgeliefert, sondern da ist jemand, der auf dich achtet. Da ist dein guter, großer Hirte Jesus Christus, der gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist der Friede, in dem wir tatsächlich sind. Und das ist auch für euch als Hirten ein Friede, der nicht zu unterschätzen ist, denn jeder von uns Ältesten weiß, wir kommen unseren Aufgaben gar nicht nach. Wir schaffen nicht all die Aspekte bis ins Detail und vor allem bis in die Herzen hinein zu gucken und zu prüfen und Rat zu geben. Und doch dürfen wir wissen, sowohl das Schaf als auch der Hirte, da ist ein Oberhirte und er macht seine Arbeit vollkommen. Dieser Oberhirte hat euch jetzt Unterhirten gegeben. Und auch wenn sie Fehler machen, gibt es bei dem großen Oberhirten keine langen Terminzeiten und auch nicht für gesetzlich Versicherte. Er ist immer und sofort zur Stelle. Paulus sagt zu Timotheus, lass deine Fortschritte allen offenbar sein. Das kommt direkt nach den Qualifikationen für Älteste. Paulus ist sich bewusst, er ist nicht vollkommen. Und er sagt, das ist für euch als Gemeinde sogar ein Aufruf, achtet auf die Fortschritte dieser drei Männer. Wenn wir sie gleich zu Ältesten einsetzen, was wir heute tun, heißt das nicht, dass sie vollkommen sind, sondern sie sind reif, nachahmenswert und sie müssen und werden weiter Fortschritte machen, wie ihr großer Hirte Christus sie leiten und weiden wird. Die Aufgabe für euch als Gemeinde ist, eure Hirten anzuerkennen. Paulus hat drei Gründe genannt, wie ihre Arbeit aussieht, und er sagt, dass diese Arbeit einer der Aspekte ist, wieso du sie anerkennst. Und jetzt schauen wir in Vers 13 hinein. In Vers 12 hat er gesagt, wir bitten euch, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten. Jetzt in Vers 13 müssen wir uns anschnallen. Setzt er noch einen oben drauf. Und er sagt, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Einmal mehr sehen wir, dass einer der Gründe ist, was sie tun, ihr Werk. Aber es ist noch ein anderer Grund genannt. Es ist der Grund der Liebe. Du achtest deine Hirten, weil du liebst. Du führst keine Checkliste. Es gibt gute Bücher darüber, was Hirten alles tun sollen. Dafür reicht die Predigt nicht mehr aus. Und du nimmst dir die Liste und guckst, na, Marco, hier, hier und hier, da, Christian hat das und das verpasst. Also keine Anerkennung meinerseits. Sorry. Paulus, nachdem er das jetzt gesagt hat und wie ich anfangs sagte, voll Liebe und Fürsorge, diese Bitte gegeben hat, sagt er jetzt, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet. Das Ganze soll in Liebe geschehen. Liebe bedeutet immer Liebeserweis. Deine Anerkennung der Ältesten zeigt sich in deinen Taten der Liebe ihnen gegenüber. Was ist Liebe? Da steht natürlich Agape. Liebe ist das willentliche Aufgeben deiner Rechte oder Privilegien zum Wohl für deinen Nächsten. Unter anderem in Sprüche 10, 12 deckt Liebe zum Beispiel Verfehlungen zu, die ich gerade schon sagte, passieren werden. Liebe in Kolosser 3, 12 wird beschrieben als Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen, so wie euch Christus vergeben hat. Das ist die Verbindung und die Definition der Liebe. Christi Liebe für dich. Das heißt, wenn du deine Ältesten anerkennst, sie wertschätzt und ihnen Taten der Liebe entgegenbringst, imitierst du tatsächlich Gott. Gott, der dich über die Maßen liebte, als du noch Sünder warst. Ich durfte schon viele dieser Momente erleben. natürlich am häufigsten von der Ehefrau an meiner Seite, aber auch von Geschwistern in der Gemeinde, dass Liebestaten entgegengebracht werden ohne jeglichen Verdienst. Das ist eure Aufforderung. Das ist, was ihr zu tun habt. Liebe Ecksteiner, habt keine Angst davor, diesem Aufruf gehorsam zu sein. Eure Hirten werden euch nicht ausnutzen. Und eure Anerkennung wird sie stattdessen beflügeln, ermutigen, anspornen. Und ihr ehrt Gott damit. Es ist das Wort in Epheser 3, Vers 20, was Paulus benutzt, was auch hier steht. Es heißt, ihr sollt das tun, in welchem Ausmaß? Umso mehr, heißt es in Thessalonicher. In Epheser 3 heißt es, Gott, er schenkt uns über die Maßen. Du denkst also jetzt, hier und da mal einen kleinen Liebeserweis, kurz setze ich auf meinen Terminkalender. Nein. Paulus, er sagt, wie sollst du sie ehren und anerkennen? Über alle Maßen. Normalerweise ist dieses Wort auch in jedem Wörterbuch ein Wort, was nur negative Bedeutung hat. Übermäßiger Konsum von irgendwas. Übermäßiger Zorn, übermäßiger Eifer. Es hat immer negative Ton dabei. Und ihr sollt das umkehren und diese eure Leute, die euch vorstehen, eure Leiter, übermäßig mit Liebeserweisen überschütten. Hier, es werden Zeiten kommen, wie es in Kolosser 4 ist, dass ihr sie an den gesamten Dienst erinnern müsst. Die Gemeinde soll in Kolosser 4, 17 dem Archippus sagen, habe Acht auf den Dienst, den du empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Heftig. Das ist die Aufgabe der Gemeinde hier gewesen, Archippus, ihren Leiter, zu sagen, hey, du hast da was zu tun. Das Ganze sollen wir tun und Frieden miteinander haben. Dieser Nachsatz zeigt, dass es eine heikle Situation war. Es war wahrscheinlich nicht so friedvoll, diese Beziehung zwischen den Mitgliedern und ihren Vorstehern. Über alle Maßen mit Liebe überschütten und anerkennen. Unmessbar, weil Gott übermäßig gut zu dir ist. Wie sieht diese Beziehung zu deinen Pastoren also aus? Gott hat euch in seiner Weisheit und nach seinem Plan genau so zusammengestellt, wie ihr hier euch Sonntag für Sonntag versammelt. Die Gemeinde seid ihr, die Menschen. Er hat euch als Gemeinde Gaben gegeben, nach seinem Willen und nach seinem Maß. Er hat euch Leiter gegeben, die euch nähren, schützen, kennen und leiten. Und so wie Gott uns zuerst geliebt hat, so dürfen auch wir jetzt, so sollt auch ihr jetzt deine Hirten lieben und sie anerkennen. Dankt ihnen für ihren aufopferungsvollen Dienst. Lernt sie immer weiter kennen und schätzt sie über alle Maßen. Und ihr drei Hirten, Älteste, Gott erwartet von euch, dass ihr genau das tut, was wir hier gesehen haben. Bis zur Erschöpfung arbeiten, Christus gemäß dienen und leiten, vorstehen und die Gemeinde von Sünde ermahnen. Damit die Gemeinde heilig und tadellos und unverklagbar vor Jesu Thron erscheinen möge. Lass mich beten. Herr Jesus Christus, wir sprechen hier nicht von leichtfertigen Dingen. Wir sprechen über den Grund deines Todes. Du bist allein deshalb ans Kreuz gegangen, weil du am Kreuz sterben wolltest und solltest
für all diejenigen, die der Vater dir geben würde. Du bist ans Kreuz gegangen, damit wir Rettung verkündigen können der ganzen Welt, sie aufrufen können zur Buße und zur Umkehr. Und diese Menschen, die gerettet werden und glauben, versammeln sich in Gemeinden und diesen Gemeinden gibst du Leiter. Und du hast nicht nur das Kreuz vollkommen perfekt geplant, sondern auch den Organismus der Gemeinde. Und so beten wir, dass die Eckstein-Gemeinde hier ein großes Zeugnis sein wird in dem Handeln der Mitglieder gegenüber ihren Leitern und der Leiter gegenüber ihren Mitgliedern, dass dein Name gepriesen und geehrt wird, weit über die Grenzen hinaus. Amen.